Schlendrian bei der eigenen Verteidigungsfähigkeit, die Friedensdividende dauerhaft genießen wollen. In dieser Illusion lebten die Deutschen bis zu einem bestimmten Tag im Februar 2022. Putins Überfall auf die Ukraine machte binnen Stunden klar, dass sich die Zeiten endgültig gewendet hatten. Dass mehr gemacht werden muss, auch zur Abschreckung. Aber da geht nach wie vor nichts ohne die USA, die selbst zum unsicheren Kantonisten geworden sind. US-Raketen in Deutschland, Schutzschild gegen Russland, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste zugeschaltet ist Stefanie Babst, Politikwissenschaftlerin, früher in leitender Funktion beim Internationalen Stab der NATO tätig. Sie waren auch sogenannte stellvertretende beigeordnete Generalsekretärin. Anja Wieler-Schöck ist Ressortleiterin für internationale Politik beim Berliner Tagesspiegel. Davor waren Sie Referentin in der deutschen Botschaft in Washington, und zwar genau in der Zeit der ersten oder der Trump-Administration von 2017 bis 2021. Wolfgang Richter ist Oberst außer Dienst. Sie waren bei der ständigen Vertretung Deutschlands bei der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die in Wien sitzt, für den militärischen Teil verantwortlich. Das bedeutete im Alltagsgeschäft zuständig für Rüstungskontrolle. Und Julia Friedländer ist bei uns Geschäftsführerin der Atlantikbrücke, einem Netzwerk, das sich der Förderung der Zusammenarbeit zwischen Europa und Nordamerika widmet. Herr Richter, der Bundesverteidigungsminister, der spricht ja von einer Fähigkeitslücke in Bezug auf die Raketenstationierung. Deswegen ist die jetzt auch nötig ab 2026. Haben wir diese Raketen?
Wenn man versucht, die Fähigkeiten des vermuteten Gegners zu spiegeln und jedes Waffensystem eins zu eins abzubilden, dann können wir feststellen, dass wir keine bodengestützten Langstreckenraketen in Europa haben. Als Operateur ehemals stellt sich mir aber eine andere Frage. Die Frage ist, ob wir in der Lage sind, die operativen Ziele ausreichend abzudecken. Meine Antwort ist ja, das können wir. Unsere Luftwaffen und Seestreitkräfte der NATO, wir sprechen hier über 32 Staaten jetzt in Europa, sind weit überlegen. Ich kann dazu auch nachher Zahlen nennen. Ich glaube, dass die Abschreckung wichtig ist, dass wir aber aufpassen müssen, mit operativen zusätzlichen Fähigkeiten nicht die strategische Stabilität infrage zu stellen und die Dinge noch schlimmer zu machen. Ich kann das später ausführen.
Frau Babst, sind denn diese Raketen, die jetzt in Deutschland stationiert werden sollen, wirklich eine adäquate Antwort auf Putins Iskander-Raketen in Kaliningrad, also die Luftlinie? Kaliningrad-Berlin beträgt 530 Kilometer. Der Unterschied zwischen den Raketen, die hier stationiert werden sollen und die in Kaliningrad schon stationiert sind. Die Kaliningrader Raketen sind nuklearfähig, unsere Raketen hier in Deutschland nicht. Macht das Sinn?
Also zunächst einmal macht es sehr viel Sinn, eine seit vielen Jahren bekannte Fähigkeitslücke in dem, wenn Sie so wollen, NATO-integrierten Luftverteidigungs- und Raketensystem zu schließen. Diese ist in meinen Augen, diese Entscheidung, überfällig. Und auf Ihre Frage konkret zu antworten, es geht hier nicht darum, die künftigen Tomahawk-Marschflugkörper oder auch die SM-6, diese anderen Raketen, die die Amerikaner uns zur Verfügung stellen wollen, jetzt eins zu eins auf Ziele in Kaliningrad oder mit Zielen, mit Raketen in Kaliningrad zu vergleichen, sondern es geht ja grundsätzlich darum, dass Russland in den vergangenen Jahren unter Umgehung und Verletzung von völkerrechtlichen Verträgen sein Raketenarsenal modernisiert, erweitert und vergrößert hat. Und das bedroht uns in vielfacher Hinsicht.
Länder. Putin droht ja häufiger oder lässt drohen mit der atomaren Keule, nenne ich sie jetzt mal so. Glaubt man in den USA, dass er das ernst meinen könnte, oder empfindet man das als reine Drohkulisse?
Also zu einem bestimmten Zeitpunkt hat man ernst genommen, eine tatsächliche Bedrohung, die Einsetzung von taktischen Nuklearwaffen, das eben vor einem Jahr, anderthalb Jahren. Aber in diesem Fall geht es nicht um nukleare Waffen, sondern um die taktische, konventionelle Abschreckung. Und ich glaube, was die beiden Kollegen oder alle drei Kollegen schon erwähnt haben, ist, dass sollte das nicht als Eskalierung wahrgenommen werden, sondern als Antwort auf Russlands Verstoß gegen das bestehenden INF-Vertrages. Und das ist eben unsere Antwort oder die Antwort des westlichen Bündnisses darauf.
Also soll nicht als Eskalierung aufgefasst werden. Russland rüstet massiv auf. Deutschland und Europa investieren jetzt als Reaktion auch viel in militärische Fähigkeiten. Eskalationsspirale nennt man das Ganze ja irgendwie. Wo wird das enden?
Ich würde nicht von der Eskalationsspirale sprechen, sondern ich würde von einem wichtigen Nachrüsten Europas und Deutschlands sprechen. Wir haben uns nach dem Zerfall der Sowjetunion in einer Zeit des Friedens gewogen. Das hat teilweise zu mangelnden Investitionen im Bereich Sicherheit und Verteidigung geführt. Das müssen wir jetzt nachholen. Ich kann auch nur an das anknüpfen, was Frau Babs und Frau Friedländer gesagt haben. Russland hat massiv aufgerüstet, Russland hat stationiert in Kaliningrad, in Belarus. Es ist wichtig, in Richtung Putin jetzt ein klares Signal zu setzen. Das ist unsere Wehrfähigkeit. Hier steht das transatlantische Verteidigungsbündnis zusammen.
Sind dieses klare Signal an Putin, ist es dann gerechtfertigt, wenn der Verteidigungsminister ganz generell sagt, wir müssen in Deutschland, in Europa, in der NATO kriegstüchtig werden? Das hat ja viel Aufsehen erregt, vor allen Dingen auch zu einer gewissen Verärgerung in der eigenen Partei geführt. Hier wird ja also quasi nicht nur die Verteidigungsfähigkeit ins Spiel gebracht, sondern möglicherweise auch eine Angriffsfähigkeit, die zwar verfassungswidrig wäre, aber dieser Begriff hat irritiert. Ist er angemessen in der jetzigen Situation?
Ich halte den für hoch angemessen. Ich würde auch sagen, dass Russland längst auch einen Krieg führt gegen den Westen. Putin sieht sich im Krieg mit dem Westen. Er führt keinen konventionellen Krieg gegen uns, aber er führt einen hybriden Krieg gegen uns, der sich durch Desinformation, Einsetzen von Propaganda, Sabotageakten und Ähnlichem schon bemerkbar macht. Ich finde es wichtig, dass der Verteidigungsminister das so klar benennt und nicht um den heißen Brei herumredet. Deutschland und Europa müssen kriegstüchtig sein, müssen sich gegen diesen Angriff auf die Ukraine, auf Europa verteidigen zu wissen.
Wir wollen ja auch klarstellen, was jetzt da geplant ist. Das ist ja innenpolitisch hoch umstritten. Diese Diskussion hat ja interessanterweise in Landtagswahlkämpfen eine große Rolle gespielt. Das heißt, ich habe das richtig verstanden, das ist praktisch komplementär zu verstehen. Die nukleare Teilhabe, die atomare Bewaffnung, auch die atomare Abschreckung auf der einen Seite und das, was jetzt geplant ist, also eine konventionelle Abschreckung, die nebeneinander quasi komplementär in Aktion treten als Strategie der NATO.
Also zunächst einmal muss man davon ausgehen, dass die konventionelle Abschreckung ja funktioniert und auch die nukleare übrigens. Wir sind ja, aus meiner Sicht haben wir eigentlich wirklich keine Fähigkeitslücke, es sei denn, wir spiegeln das, was die Russen haben. Und ich möchte hier nochmal auf ein Detail eingehen. Das erste ist, die Iskander in Kaliningrad ist dort 2016 hingekommen mit einer Entfernung oder Reichweite von ca. 500 Kilometern. Selbst die USA haben nicht behauptet, dass diese Rakete den INF-Vertrag verletzen würde. Da haben sie nicht reagiert. Es geht um ein anderes System und nur um ein System. Ich kann auch den Namen nennen, das ist die 9M729. Das war umstritten. Das hatte man aus meiner Sicht durch Austausch von Protokollen und durch Verifikation durchaus lösen können. Es gab auch einen Gegenvorwurf der Russen, das betraf Aegis Ashore, ob man mit diesen Launchern, die dort Abwehrraketen abschießen, eben auch Tomahawk-Raketen abschießen kann, weil auf Schiffen passiert das so und mittlerweile auch zu Lande. Das wäre aber lösbar gewesen, aber es kam ein anderer Aspekt dazu. Ich glaube, der war für Trump weitaus wichtiger, das wissen wir aus seinen Äußerungen, das ist der China-Aspekt. Es ging darum, also ein Gegengewicht zunächst mal gegen China zu schaffen. Und Kaliningrad ist, glaube ich, hier das falsche Argument. Ein anderes falsches Argument ist, zu glauben, dass konventionelle Langstreckenwaffen keinen Einfluss haben auf das strategische Gleichgewicht. Wir haben, anders als 1979, wo wir schon mal so eine Debatte hatten, den sogenannten Doppelbeschluss, heute Abweichung vom Zielpunkt, die im Meter, in Metern gemessen werden, also bei guten Waffen zwischen 10 und 30 Metern. Wir hatten damals Kilometer, da kannte man das nuklear machen oder musste man es nuklear machen. Heute sind diese Raketen in der Lage, auch strategische Ziele konventionell zu bekämpfen. Und hier muss man dann eben auch auf die Perzeption der anderen Seite schauen. Also Abschreckung wirkt ja in der Perzeption des Gegners. Und wenn er der Auffassung ist, hier wird eine Überraschungsfähigkeit geschaffen, die meine vitalen strategischen Assets in Frage stellt, dann entsteht daraus ein möglicher Präemptionsdruck, jedenfalls im Falle einer Krise, wenn sich's zuspitzt. Und ich muss sagen, eine Äußerung, die ich jetzt aus dem Bundesverteidigungsministerium gehört habe, die das ja erklären will, warum wir stationieren, sagt, wir müssen in der Lage sein, russische Raketen zu zerstören, bevor sie abgeschossen werden. Da frage ich mich dann aber, in welches politische Szenario passt das? Wir schießen zuerst, das passt doch gar nicht. Und deswegen habe ich hier große Bedenken. Die anderen Bedenken sind, die Reste der Rüstungskontrolle kommen an ein Ende. Ich komme aus dem Bereich Rüstungskontrolle. Ich sehe das dort kritisch. Wir werden in einen Rüstungswettlauf wahrscheinlich gehen. Und wir werden immer weniger Aussichten haben, die Rüstungskontrolle wieder zu beleben. Und das ist eigentlich nicht das, was wir uns in der nationalen Sicherheitsstrategie vorgenommen haben.
Frau Babst, wenn man sich die Diskussion anzieht, also um die Stationierung, es sind ja auch Atomwaffen in Deutschland gelagert, die sollen jetzt sogar modernisiert werden, also die mit Flugzeugen transportiert werden können, im Ernstfall auch mit deutschen Tornados. Diese Diskussion, ist die von vornherein etwas vergiftet, auch mit dem Hinblick, dass man sagt, das hat es ja Ende der 1970er Jahre auch schon mal gegeben, Nachrüstungsbeschluss, obwohl der ja in der Sache eher schwierig zu vergleichen ist. Gibt es da einfach zu wenig politische Klarheit, zu wenig politische Strategie, die richtig vermittelt wird?
Wir haben in der Tat in meinen Augen in Deutschland eine sehr, sehr spezielle und auch eine zum Teil von der geostrategischen Realität losgelöste Debatte. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich fahre durch viele Hauptstädte, ich rede mit sehr vielen anderen Verbündeten auch um die Frage oder über die Frage von konventioneller Abschreckung und Verteidigung, was die NATO jetzt seit 2014, also seit dem illegalen ersten Überfall und der Annexion Russlands, der Krim und Teil des Donbass ja betrifft. Also seit einem Zeitraum von 10 Jahren sind wir jetzt in dieser Diskussion und haben kollektiv beschlossen, unsere Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten sukzessive zu erhöhen in angemessener Form. Aber der Krieg in der Ukraine, also der am der 22 im Februar ausgebrochen ist, hat in meinen Augen das komplett auf den Kopf gestellt, was der Oberstrichter jetzt in seinen Ausführungen gesagt hat. Ich kann überhaupt kein strategisches Gleichgewicht in Europa mehr erkennen, sondern ich erkenne ein expansives, aggressives, sehr gewaltbereites Regime, das seit mittlerweile 32 Monaten auf das größte flächenmäßig größte Land in Europa eindrischt und unsere Abschreckungsfähigkeit, unsere Möglichkeiten, dieses russische Regime davon abzuhalten, sind trotz unserer eigenen konventionellen und auch nuklearen Fähigkeiten deshalb so beschränkt, weil wir insbesondere hier auch in Deutschland uns verrecken, davor drücken zu sagen, wir sind im Krieg mit Russland. Nicht, weil Russland uns den Krieg erklärt hat, aber weil Russland uns auch mit sehr spezifischen, irregulären Aktivitäten permanent angreift. Das ist der Kasus Knactus in Deutschland. Das wird in vielen anderen Bündnispartnern völlig anders diskutiert. In Deutschland ist natürlich die Politisierung gerade so einer Frage wie der Stationierung von Mittelstreckenraketen ein gefundenes Fressen für diejenigen, die mit völlig platten pazifistischen Attitüden aus einer Zeit, die einfach nicht mehr da ist und von der Realität losgelöst ist, ankommen und dann auch, wie ich finde, in einem relativ kompetenzfreien Raum darüber reden.
Gut, jetzt ist es ja so,
darf
dass
ich darauf
das,
reagieren.
Sie ganz kurz,
wir müssen, ja, bitte. Ich glaube, wir müssen die Begriffe klären. Also erstens, ich gehöre als ehemaliger Oberst sicherlich nicht in einem platten Pazifismus. Das andere ist, ich komme aus dem Bereich der Rüstungskontrolle, also falls Sie das hoffentlich nicht gemeint haben. Das andere ist, wir müssen die Begriffe klären. Wenn ich von strategischem Gleichgewicht rede, dann rede ich über das, was die Amerikaner mit den Russen viele, viele Jahre lang verhandelt haben. Es geht um das Gleichgewicht strategischer Nuklearwaffen. In verschiedensten Verträgen wurde das festgelegt, sodass man nicht in der Lage ist, einen Erstschlag auszuführen, weil der Zweitschlag sicher erfolgen wird. Das ist die Abschreckung. Aber sie wirkt auf die strategischen Systeme und sie wirkt auf die beiden Territorien der beiden Gegner, die ich jetzt genannt habe. Sie wirkt nicht unbedingt dazwischen. Das strategische Gleichgewicht hat doch bitte nichts zu tun mit der wirklich bedauerlichen Lage in Europa, mit der Tatsache, dass Krieg geführt wird, mit der Tatsache, dass wir keine Sicherheitsarchitektur mehr haben, die über die OSZE zum Beispiel aufgebaut werden sollte. Und vor diesem Hintergrund ist es dann schon wichtig, nicht nur jetzt moralisch über die Dinge zu reden, sondern realistisch. Und die Amerikaner können das. Sie können das teilen und sagen, wir reden zum einen über die Ukraine, aber wir haben das Interesse, das strategische Gleichgewicht zu halten und reden dann wenigstens informell, weil die offiziellen Gespräche sind abgebrochen, mit den Russen genau darüber. Und um diese Fragen geht es. Und wenn wir wissen, dass die Raketenabwehr auf der einen Seite und Mittelstreckenraketen, die regional stationiert werden, auf der anderen, Störfaktoren für das strategische Gleichgewicht sind aus Sicht Russlands und aus Sicht der USA sind die Störfaktoren erstens der große neue Competitor, also China, und zum Zweiten neue russische Waffen, und möglicherweise können sich beide sogar auf Weltraumwaffen einigen, dann wissen Sie, in welcher Agenda hier besprochen wird. Nur die Amerikaner nicht, trennen das,
die aber, und wir können das anscheinend
die, ja, aber gut, die aber irgendwie auch nicht zusammenpassen, weil die Russen ja dann offenbar auch andere strategische Erwartungen haben als die Amerikaner. Diese Entscheidung, in Deutschland Raketen zu stationieren, wurde ja am Rande des NATO-Jubiläumsgipfels am 10. Juli, glaube ich, gefällt. Hat das in den USA irgendeine Resonanz gefunden? Ich meine, der Ukraine-Krieg wird da wahrgenommen. Jetzt gibt es natürlich viel Konkurrenz in der Wahrnehmung durch den US-Präsidentschaftswahlkampf. Hat das überhaupt eine Rolle gespielt? Es ist ja erst im übernächsten Jahr fällig, diese Stationierung, oder ist das sozusagen abgehakt worden? Ist das nur ein Thema für Deutschland?
Ich glaube, es kommt darauf an, auf welchem Niveau das ankommen sollte. Ich habe das tatsächlich, also ich war nicht in den USA zu dieser Zeit, aber ich habe das wirklich kaum in den Nachrichten gesehen, in den amerikanischen Nachrichten, dass es in Gipfel stattgefunden hat, dass es Bidens der letzte Gipfel ist, dass wie steuert unser Bündnis hin, wenn Trump wieder gewählt wird. Das wurde natürlich thematisiert, aber gerade diese strategische Entscheidung habe ich wenig davon gehört. Ich glaube nicht, dass es irgendwie die Amerikaner überraschen würden. Das gehört zum natürlichen Schutzrahmen der NATO. Jeder weiß, wir stationieren unsere Waffen in Deutschland. Das würde niemanden überraschen oder schockieren.
Ja. Jetzt ist in dem Wahlkampf oder in Wahlkämpfen in Ostdeutschland ja untergegangen, und das Thema ja wichtige Rolle gespielt hat, dass die Stationierung dieser Waffen, diese drei Waffenarten, also Marschflugkörper, eine Hyperschallrakete und noch eine Kurzstreckenrakete,
die SM-6,
dass die befristet sind. Und zwar bis dahin, bis die Europäer in der Lage sind, selbst solche Waffen herzustellen. Und sage ich was Falsches?
Ja. Sondern? Darf ich da einhaken? Ja. In dem deutsch-amerikanischen Statement steht ganz eindeutig drin, dass diese Waffen zunächst einmal ab 2026 episodisch, heißt es da, also temporär eingesetzt werden, um dann in eine langfristige Stationierung überzugehen. Das ist, ich weiß, in der Öffentlichkeit wurde das teilweise falsch interpretiert und dann in den Zusammenhang mit diesem anderen Projekt, dem europäischen Projekt gebracht, diesem
Europa will ja in diesem Bereich auch mehr Unabhängigkeit von den USA haben. Für die Russen ist es wahrscheinlich unabhängig oder uninteressant, wer der Besitzer dieser Waffen ist. Sie fühlen sich von beiden gleichermaßen bedroht. Es ist egal, ob die Amerikaner oder die Europäer diese Waffen haben.
Ich glaube, dass es zum jetzigen Zeitpunkt ein ganz wichtiges Signal ist, dass die USA ihre Unterstützung signalisieren, indem sie sagen, wir stationieren diese Waffen. Ich finde, wir haben 2014 als Westen zu schwach darauf reagiert. Putin hatte mit dem Angriff das Gefühl, der Westen wird nicht angemessen darauf reagieren, wird die Invasion der Ukraine nicht ausreichend zurückdrängen. Und dieses Gefühl dürfen wir Putin nicht länger geben. Deswegen finde ich es ein wichtiges Signal, mit Blick auf Moskau zu sagen, wir stationieren diese Waffen in Deutschland. Wir stehen für ein starkes transatlantisches Verteidigungsbündnis. Natürlich heißt das im gleichen Zug auch, Europa muss seine Verteidigungsfähigkeiten ausbauen. Das ist in den letzten Jahren verschlafen worden. Das muss jetzt nachgeholt werden. Ich sehe da mit Blick auf die neue Kommission auch positive Zeichen, dass man einerseits in eine stärkere Finanzierung der europäischen Rüstungskapazitäten investieren wird, dass man in Richtung eines stärkeren europäischen Rüstungssektors geht und zu einer stärkeren Arbeitsverteilung. Wir haben zwei Berichte vorliegen von Enrico Letta, Mario Draghi, die Ideen für die neue Kommission aufgeschrieben haben, wo muss sich Europa stärken mit Blick auf eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Und in beiden Berichten spielt die Stärkung des europäischen Rüstungssektors eine zentrale Rolle. Und das halte ich für eine wichtige Investition.
Vertiefen wir auch gleich noch, Frau Wederschöck, muss man denn die Raketen, um die es jetzt geht, auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sehen? Das heißt, ich meine damit genau präzise, werden diese Waffen eigentlich immer wichtiger für uns, vor allen Dingen dann, wenn die Ukraine diesen Krieg doch verlieren sollte?
Also Herr Keller, ich muss sagen, wenn Sie sagen, wenn die Ukraine diesen Krieg verlieren sollte, stellen sich mir die Nackenhaare auf, weil ich finde, das ist ein Szenario, das dürfen wir so nicht hinnehmen. Die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren. Nicht nur, weil die Ukraine ein Land ist, das überfallen worden ist. Und wenn wir für unsere Werte stehen, dann müssen wir die Ukraine in die Lage versetzen, sich gegen den Aggressor zu verteidigen. Aber es würde auch die europäische Sicherheit gefährden. Putin macht keinen Hehl daraus, dass die Ukraine das erste Land von mehreren wären. Moldau, Armenien etc. wären akut gefährdet, Georgien. Wir dürfen das nicht zulassen, dass die europäische Sicherheit dann auch auf Dauer gefährdet bliebe. Und natürlich würde es ein desaströses Signal in Richtung aller Diktatoren mit ähnlichen Ambitionen, also denken wir an Xi Jinping mit Blick auf Taiwan, denken wir aber auch an Kim Jong-un in Nordkorea beispielsweise. Wir würden signalisieren, dass wir nicht mehr für das Völkerrecht stehen, für das Souveränitätsprinzip, für die territoriale Integrität, und das wäre fatal.
Das heißt, wir würden, also man kann davon ausgehen, dass diese Raketen länger bleiben, dass das jetzt eigentlich auch eine Entscheidung ist zwischen Deutschland und den USA, beziehungsweise natürlich auch innerhalb des NATO-Rahmens. Auch die Europäer sind daran ja beteiligt, auch wenn diese Raketen nur in Deutschland stationiert werden. Mit diesen Raketen soll Europa geschützt werden, auch wenn jetzt hier unterschiedliche Meinungen über den Sinn der Strategie und die Abschreckung hier herrschen. Wird es bei dieser Entscheidung bleiben, wenn Donald Trump Präsident wird?
Ja, ist eine gute Frage. Also Donald Trump hat Angst vor Waffen und hat Angst vor Nuklearwaffen. Das habe ich persönlich erfahren. Und als wir dann aus dem INF-Vertrag ausgestiegen sind, hatte er tatsächlich Sorgen, wie Russland darauf reagiert. Ich könnte mir schon vorstellen, im Zusammenhang mit dem Sondervermögen und die Tatsache, dass ohne Sondervermögen, dass die Verteidigungsausgaben bei 1,3 liegt. Und also als wir das damals besprochen haben, war das 1,6. Jetzt sind wir bei 1,3 ohne Sondervermögen, dass es groß thematisiert wird. Wir haben gerade zugunsten Europas, Schutz Europas, unsere Waffen wieder da stationiert, Russland bedroht, na, würde die Wörter verwenden, auch wenn er auch sehr persönlich nicht dran glaubt, und würde vermutlich auf eine europäische Antwort oder einen Ausgleich fragen.
Frau Babst, ist es im NATO-Rahmen ja überhaupt möglich, wenn man eine solche, ich nehme ja an, ist ja quasi wie ein Vertrag geschlossen worden, dass den ein amerikanischer Präsident so einfach rückgängig machen kann? Ist das rechtlich möglich oder hat er in der Tat aufgrund seiner Machtfülle diese Möglichkeit, da jederzeit eine andere Richtung vorzugeben?
Also zunächst einmal ist diese gemeinsame Erklärung von Deutschland und den USA ja eine Absichtserklärung und ist dann auf die militärische, wenn Sie so wollen, auf den militärischen Level weitergetragen worden, damit jetzt die Modalitäten und die Details ausgearbeitet werden. Und das wird sicherlich noch eine Zeit in Anspruch nehmen. Ich weiß aus Gesprächen mit verschiedenen Verbündeten, dass die mit großer Sorge natürlich auf einen möglichen Trump-Win gucken. Es ist ja durchaus im Bereich des Möglichen, dass ein Präsident Trump dann das Pentagon, sein Secretary of Defense, anweist, beispielsweise diese Planung für die Stationierung auszusetzen, zu suspendieren oder vielleicht sogar zum Erliegen zu bringen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, innerhalb einer amerikanischen Administration einen solchen Prozess, und davon reden wir ja, zu torpedieren, ohne dass man das jetzt als, wenn Sie so wollen, große Erklärung von sich gibt. Das Team von Präsident Trump und das, was man hier und da hört und liest und von dem Projekt 2035 Schreiberling weiß, ist, dass sie ein Interesse daran haben, ganz offensichtlich die NATO in einen sogenannten schlafenden Zustand zu versetzen. Das heißt also, die kollektive Verteidigungsverpflichtung ein Stück weit neu zu diskutieren, auch den Europäern natürlich sehr, sehr viel mehr an Burden Sharing aufzugeben. Und ob dann amerikanische Assets, amerikanische Truppen, amerikanische Fähigkeiten in Europa über einen Zeitraum X verbleiben, ist ein, finde ich, berechenbares Fragezeichen, das man an diese Dinge stellen muss.
Gut, Burden Sharing, also das heißt eine größere Lastenverteilung Richtung Europa. Damit muss man ja auch rechnen, wenn Kamala Harris ins Weiße Haus einzieht. Das hat sie ja auch schon angekündigt und ankündigen lassen, dass die Europäer mehr für ihre eigene Sicherheit tun müssen. Jetzt haben wir ja mit dieser Stationierung wieder das Gefühl, die Amerikaner beschützen uns. Die stellen jetzt was hin und da wird Putin nicht auf dumme Gedanken kommen. Wenn das jetzt plötzlich wegfällt, heißt es ja immer, dann müssen wir mehr für unsere Verteidigung tun. Haben jetzt ja schon 2 Jahre Zeit gehabt, da mehr dafür zu tun und sehen, mit welchen Schwierigkeiten das gerade in Deutschland verbunden ist. Bleibt das nach wie vor, dass das ein Desaster wäre für die westliche Sicherheit?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, hier wird etwas kleingeredet, was so nicht der Fall ist. Erstens funktioniert Abschreckung nicht dadurch, dass man eine Rakete in die Gegend stellt. Da muss man sich eher die Frage stellen, ob man damit etwas bedroht und wie die Perzeption der anderen Seite ausschaut, ob das wirklich stabilisiert oder destabilisiert. Die Fähigkeiten der NATO in Europa sind hervorragend. Die müssen noch weiter ausgebaut werden, damit es auch so bleibt in Zukunft. Das ist völlig klar. Ich bin ja für die Abschreckung. Aber wir haben eine ganze Reihe von wirklichen guten Ausgaben auch gemacht aus diesem 100-Milliarden-Paket. Die Bundeswehr wird natürlich auf oder ausgerüstet mit dem, was ihr eigentlich zusteht. Die Heeresverbände werden voll ausgestattet. Wenn Sie die NATO als Ganzes sehen, also 32 Staaten, dann verfügen wir hier über 2200 in Europa, nicht in Amerika allein, nur in Europa. Kampfflugzeuge, die den Russen um das Doppelte überlegen sind, die russischen Kampfflugzeuge zwischen Murmansk und Wladiwostok, etwa bei 1200, werden jeden Tag ein bisschen weniger. Und hier kommt auch meine Frage, auch an meine Mitstreiterinnen. Wenn Russland nicht in der Lage ist, militärisch nach 2,5 Jahren mit der Ukraine fertig zu werden, wie kommt man denn dann auf die Idee, welche militärischen Fähigkeiten sie haben, um das stärkste Militärbündnis dieser Erde anzugreifen? Das scheint mir nicht plausibel. Ich will damit nicht sagen, dass wir nichts tun müssen. Ganz im Gegenteil. Wir haben, es gibt ganze Begriffe für die Angriffe, die wir natürlich auch in der Tiefe machen müssen, um zum Beispiel bei einem Frontalangriff auch in der Tiefe Reserven abzuriegeln, Flugplätze anzugreifen und so weiter. Da hat die NATO schöne Begriffe dafür. Offensive Counter Air Interdiction. Das hat schon immer geklappt. Deswegen haben wir auch F-35 zum Beispiel angeschafft, um das nochmal zu verstärken, auch die nukleare Teilhabe damit. Ich sehe also diese Lücke A nicht. Ich sehe, dass die Russen wirklich irrational handeln mussten, wenn sie die NATO angreifen. Und ich vermute auch, dass die russischen Ziele mittlerweile etwas
also auch realistischer, der Prämisse, realistischer dass, geworden sind. Was Stefanie Babs gesagt hat,
ja, das ist ja ein interessanter Aspekt
für die NATO.
Das ist ja ein interessanter Aspekt. Wenn Sie sich das deutsch-amerikanische Statement anschauen, dann steht ja nichts über Bedrohung, Kräftevergleich, eigene Fähigkeiten drin, sondern konzeptionell steht ein Satz drin, der von großer Bedeutung ist. Dass die USA mit dieser Entscheidung ihr Commitment, also ihre Verpflichtung gegenüber Europa, der NATO dokumentieren und einen Beitrag für die integrierte Verteidigung Europas leisten. Das ist doch offenbar die Angst gewesen, die dahinter stand, was passiert nach den Novemberwahlen in den USA. Und da kann ich nur sagen, wird sich ein Trump, wenn er es denn wirklich wird, wenn er Präsident werden sollte, von so einem Statement denn beeindrucken lassen? Das glaube ich eher nicht, zumal es in der Tat, wie Frau Babs sagte, ja im Moment eine Absichtskundgebung ist. Und natürlich kann er sich auch dann da wieder zurück erinnern an seine frühere Politik, was aber, glaube ich, auch bei Kamala Harris zu beobachten ist und wahrscheinlich bei allen potenziellen Nachfolgern, ist, dass die USA sich schon seit einiger Zeit strategisch schwerpunktmäßig auf China ausrichten und dass alle fordern werden, dass Europa die eigene Verteidigung mehr in die eigene Hand nimmt. Aber das tun wir doch.
Gut, aber das ist jetzt genau, das hat ja gerade schon angesprochen. Europa muss mehr für seine eigene Verteidigung tun. Wird das mehr sein als eine Worthülse in der Zukunft?
es muss mehr sein als eine Worthülse in der Zukunft. Wenn wir zurückgehen zu den Balkankriegen beispielsweise, da war Europa auf die Unterstützung der USA angewiesen. Damals hat man sich gesagt, das darf nicht mehr vorkommen. Europa muss in der Lage sein, den eigenen Kontinent selbst verteidigen zu können. In der Ukraine sind wir wieder auf die Unterstützung der USA angewiesen. Als das Paket im Kongress hing, hat Europa nicht gesagt, wir müssen mehr selbst leisten, sondern man pilgerte nach Washington und sagt, ihr müsst das bitte hinbekommen, sonst sind wir aufgeschmissen. Insofern, Europa muss das hinbekommen, wenn der Begriff der europäischen Souveränität, den Emmanuel Macron seit Jahren bemüht, ernst gemeint ist, dann muss Europa selbst verteidigungsfähig sein. Und ich halte das geboten durch kontinuierliche Rüstungsausgaben, einem stärkeren europäischen Rüstungssektor und einer besseren Arbeitsteilung unter den europäischen Staaten. Im Moment ist der Rüstungsbereich noch sehr stark national ausgerüstet. Das muss stärker ineinandergreifen. Wir müssen schauen, wie wir in Europa uns besser absprechen können, um unsere Kapazitäten besser zu verbinden.
Das heißt, die USA werden in Zukunft jede Menge Kontrolleure nach Europa schicken, um nachzugucken, ob das, was jetzt die Europäer beteuert haben, wir kümmern uns auch selbst um unsere Verteidigung, ob das tatsächlich geschieht.
Das kann man auch von drüben machen. Aber tatsächlich, es ist diese Dauerdebatte über Souveränität in der Verteidigungsbranche. Und die USA mussten damit zurechtkommen. Wenn die Europäer stärker werden, dann ist Amerika nicht mehr der größte Elefant im Raum in der NATO. Ne? Man kann nicht alles haben. Man kann nicht sagen, ja, kümmert euch ein bisschen und seid verteidigungsfähiger oder selbstständig und dann hört zu und macht, was wir sagen. Also das ist, ich glaube, diese innerliche Debatte in Washington ist noch nicht gelöst. Aber was ich immer betonen möchte, ist, dass ich glaube, man erwartet in Washington nicht, dass die europäischen Partner und vor allem Deutschland, was man gerne aus Augenhöhe sieht, zumal als drittgrößte Weltwirtschaft, ist nicht, dass wir eine Politik auf den Tisch legen, aus der amerikanischen Perspektive eine Politik auf den Tisch legen und sagen, hier ist euer Beitrag, was denkt ihr davon, seid ihr dabei oder nicht? Ich glaube, es muss nicht ausgeglichen werden. Wir müssen nicht irgendwie halb machen, sondern die auf der deutschen Seite kommen, wir haben einen Vorschlag, wir haben eine Strategie und das ist hier die konkreten Beispiele, was wir anbieten können. Das würde sogar bei einer Trump-Administration besser ankommen, als gerade was du gerade gesagt hast, dass wir nach Washington kommen und beichten.
Also man muss ja auch gönnen können, heißt es immer so schön. Das heißt, also, da müsste natürlich auch die ganze Rüstungsindustrie, zum Beispiel in den USA, zum Beispiel in Europa, auch zu Kooperation bereit sein. Bisher hat man immer so gefühlt, naja, die sind vor allen Dingen für die nationalen Interessen da. Also das heißt, da muss ja auch eine Art Gesinnungsänderung vorhanden sein.
Ja, finde ich, Sie haben völlig recht. Und das müssten wir auch schlucken.
Frau Babst, können Sie uns vielleicht noch mal sagen, die waren ja lange in der NATO tätig. Wie ist da eigentlich die Haltung der europäischen NATO-Staaten? Hätten die gern mehr Souveränität, was dann auch mehr kostet im Militärischen, auch mehr Eigeninitiative, mehr Unabhängigkeit? Oder sind sie nach wie vor mit dem amerikanischen Paternalismus in der NATO ganz zufrieden?
Also Paternalismus würde ich das nicht nennen. In der NATO nennt man das ja US Leadership. Und seit die NATO besteht, gibt es ja keine Rede von irgendeinem europäischen Politiker, der das Thema US Leadership nicht bemüht. Aber ein bisschen ernsthafter, um auf Ihre Frage einzugehen. Also die Europäer in der NATO sind ja keine homogene Gruppe, sondern sie sind da, um ihre eigenen nationalen Interessen mit Sicherheitsinteressen, militärischen Interessen, mit anderen Verbündeten zusammen zu koordinieren. Und dieser Prozess des permanenten Suchens nach einem Kompromiss, nach einem gemeinsamen Nenner, ist das, was die alltägliche Arbeit in der NATO ja kennzeichnet. Aber wir haben auch, ich komme wieder auf mein Thema Russland zurück, natürlich innerhalb der NATO ein echtes Problem, weil wir eben nicht die nach außen immer so bemühte politische Einigkeit und Kohäsion haben, sondern wir haben sehr unterschiedliche Bedrohungsperzeptionen innerhalb der europäischen Verbündeten. und dementsprechend auch unterschiedliche Vorstellungen darüber, welchen strategischen Stellenwert und welche strategische Antwort die NATO eigentlich auf diese russische Aggression geben soll. Wir haben in der NATO immer noch nicht nach 2,5 Jahren eine irgendwie geartete Strategie, geschweige denn eine Eindämmungsstrategie. Wir haben keine Debatte darüber. Es gibt Mitgliedstaaten wie die Bundesrepublik Deutschland, die sogar an der NATO-Russland-Grundakte festhalten, also an dem Konstrukt, was irgendwann mal die NATO-Russland-strategische Partnerschaft begründet hat, die Präsident Putin seit 10 Jahren und insbesondere in den vergangenen 2,5 Jahren immer wieder in die Tonne tritt. Aber es wird daran festgehalten, ich weiß nicht genau, was das eigentliche Kalkül dahinter ist, ohne dass man eigentlich den nächsten, wie ich finde, sehr wichtigen konzeptionellen Schritt, politischen Schritt tun müsste, um sich nämlich die Frage zu stellen, wie man sich langfristig eigentlich mit einem aggressiven Russland auseinandersetzen will. Aber wenn ich von der Heterogenität, der Diversifizität der Europäer rede, dann sehe ich natürlich, dass wir hier beispielsweise polnische Verbündete haben, die jetzt wieder auf Verteidigungsausgaben und Fähigkeiten zurückzukommen, sehr viel schneller, sehr viel zügiger, sehr viel fokussierter politisch in der Lage sind, Geld in die Hand zu nehmen, es ihrem Parlament zu erklären, warum sie das tun und das dann auch in konkrete Fähigkeiten umsetzen. Das machen nicht nur die Polen, das machen auch die baltischen Staaten, das machen die Finnen, das machen die Schweden, die Norweger, die Dänen in vielerlei Hinsicht. Und die machen es auch deshalb, weil sie, wie ich finde, eine sehr, sehr klare Bedrohungsperzeption haben über das, was eigentlich jetzt diese Gegnerschaft mit diesem russischen Mafia-Regime ausmacht. Und sich dagegen wirklich auch dementsprechend verteidigen zu wollen, ist ja nicht nur Ausdruck von Verteidigungsausgaben, mit dem man vielleicht dann einen Herrn Trump beeindrucken kann, sondern etwas, was sich auch tatsächlich in konkrete Fähigkeiten umsetzen muss. Und da würde ich, mein letzter Punkt, dem Oberstrichter widersprechen. Ja, auf dem Papier ist natürlich die konventionelle Posture der NATO im also wirklich beeindruckend, aber unser Oberbefehlshaber, General Cavoli, hat sicherlich sehr gute Gründe, warum er seit mehreren Jahren und insbesondere in den letzten 2 Jahren herumläuft und die Nation, insbesondere die Nation, die eben nicht deliver, dazu gehört auch Deutschland, anhält, seine deployable einsatzfähigen und auch schnell sozusagen gut ausgebildeten Kampfkräfte auch auf den Tisch zu bringen. Und das nicht auf Papier, sondern sozusagen in situ. Das ist ein echtes Problem.
Okay, also wir können jetzt nicht in jedes Detail noch ansprechen, was die einzelnen NATO-Staaten sind. Ich will jetzt vielleicht mal eine Frage an Sie weitergeben, auch an Sie, Frau Wielaschöck. Was Sie jetzt gerade gehört haben, ist das Problem, dass militärisch Europa ein Kontinent von höchst unterschiedlichen Geschwindigkeiten ist?
Das ist so. Also an der Stelle, glaube ich, kann ich Frau Babs durchaus zustimmen. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Strategien, Vorstellungen von Bedrohungen und auch kulturelle Unterschiede, was das Militär betrifft, das ist völlig klar. Trotz allem hat es die NATO immer geschafft, sich auf gewisse Dinge zu einigen. Und wenn sie, und jetzt komme ich nochmal auf den Punkt, der beeindruckenden Streit macht auf dem Papier, das sehe ich natürlich nicht ganz so. Also ich sehe großen Nachholbedarf, vor allem im Heeresbereich, dass die Vollausstattung passiert. Das ist richtig, in der Bundeswehr, da arbeitet man daran. Es kann vieles schneller gehen, da bin ich auch der Meinung, dass das nicht optimal läuft. Aber wenn wir jetzt immer so tun, als ob wir nichts auf die Beine stellen ohne die Amerikaner, also ich habe vorhin von 2200 Kampfflugzeugen geredet in Europa, davon sind 10% amerikanische und 90% europäische. Wir haben hier auch übrigens 2 Nuklearmächte in Europa nebenbei bemerkt. Und wir stellen eine Litauen-Brigade. Wir sind als Deutschland der zweitgrößte Geberstaat für die Ukraine. Also man soll die Dinge auch bitte nicht kleinreden. Wir tun schon eine ganze Menge und da würde ich mich dann doch auch hinter die Bemühungen stellen, die unser Verteidigungsminister ja nun auch der Kanzler unterstützt, das natürlich die in den letzten Jahren schon gezeigt hat. Trotz allem bin ich der Auffassung, dass der Schlüssel für die Sicherheit Europas nicht allein darin liegt. Ich bin alter Rüstungskontrolleur und komme noch mal darauf zurück. Wir müssen auch immer aufpassen, dass wir mit dem, was wir an operativen Zugewinnen versuchen zu bekommen, nicht die Dinge schlimmer machen, das heißt destabilisieren. Und wenn wir zum Beispiel dann Waffen anschaffen, also wir tun es nicht, aber die Amerikaner werden das vielleicht stationieren, die eine 3000 Kilometer Reichweite haben und damit nicht nur Moskau, sondern also fast bis hin zum Ural auch strategische Ziele abdecken können, dann muss man sich mal in den Kopf der anderen Seite versetzen, wie es dort ankommt. Ist das dann noch Abschreckung, wie wir sie wollen? Oder ist das die Befürchtung, wir schaffen uns eine Angriffsfähigkeit an und dann destabilisiert sich das? Mir fehlt hier der zweite Arm, auch bei diesem Statement.
Gut, das ist der Dialogarm. Das hatten Sie als Strategie auch oder als Absprechung auch in Frage gestellt. Wir sind ja noch bei Europa. Die Frage ist jetzt, die Amerikaner konzentrieren sich mehr auf China. Es gibt eine Verschiebung, eine multipolare Verschiebung der Machtachsen in der Welt. Da sollte Europa ja dann möglichst mit einer Stimme sprechen, um überhaupt noch gehört zu werden. Stattdessen sind die Europäer nicht nur in militärischen Fragen zum Teil sehr zerstritten. Da kann zum Beispiel ein Land wie Ungarn mit 9 Millionen Einwohnern Entscheidungen von 450 Millionen Europäern massiv beeinflussen. Ist das die eigentliche Schwäche Europas, in diesem Konzert dann nicht mehr mitspielen zu können, weil man eigentlich auch gar nicht mehr mitspielen will?
Also ich würde Europa nicht schlecht reden wollen. Ich finde, Europa steht vor vielen Herausforderungen. Die EU hat auch zahlreiche Schwächen, an denen wir arbeiten müssen. Aber die Europäische Union ist immer noch ein historisches Friedensprojekt und ein historischer Zusammenschluss. Wir müssen an der Weiterentwicklung der EU arbeiten. Und die Tatsache, dass wir gerade, wenn es um außen- und sicherheitspolitische Fragen geht, nicht immer mit einer Stimme sprechen, das ist eine Herausforderung, das ist auch ein Problem. Daran werden wir arbeiten müssen. Aber ich warne davor, Europa schlechtreden zu wollen, weil Europa hat in den vergangenen Jahren auch deutliche Resilienz bewiesen. Wenn es zum Beispiel um die Pandemie ging, ist Europa zu neuen Fähigkeiten aufgestiegen. Und wenn wir uns auch auf den Ukraine-Krieg konzentrieren, auch da zeigt sich, dass Europa zusammengerückt ist. Und natürlich, Ungarn spielt eine problematische Rolle, aber ich sehe da großes Potenzial für die EU, sich weiterzuentwickeln und zu zeigen, was sie kann. Ich glaube, dass unter beiden möglichen Präsidenten, sowohl Trump als auch Harris, Europa gefordert sein wird. Beide werden es dem amerikanischen Publikum nicht einfach verkaufen können, dass eine starke US-Unterstützung für die Ukraine weitergeht. Insofern muss Europa an seinen Kapazitäten arbeiten. Ich würde gerne noch an den Punkt der verschiedenen Kulturen und Bedrohungsperzeptionen in Europa anknüpfen, weil da sehe ich nämlich einen interessanten Kontrast. Wenn wir auf die Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts blicken, dann gibt es natürlich im einen oder anderen Land Pro-Putin-Tendenzen, aber die sind in einem sehr schmalen Spektrum. Wenn wir in die ostdeutschen Bundesländer schauen dagegen, da gibt es sehr starke Pro-Putin-Tendenzen. Und diese Diskrepanz zwischen den ostdeutschen Bundesländern und den anderen ehemaligen Warschauer Paktstaaten, die finde ich sehr beachtlich. Und ich warne davor, auf Friedensdemonstrationen, vermeintliche Friedensdemonstrationen zu blicken, wo reine Kreml-Narrative
wobei man jetzt sagen muss, dass diese Länder, die anderen osteuropäischen Länder, ja näher an Russland liegen und ein ganz anderes strategisches, auch ein ganz anderes Sicherheitsgefühl entwickeln.
Da gebe ich Ihnen recht. Auf der anderen Seite ist es beängstigend zu sehen, wenn Kreml-Narrative auf diese Weise in einem Großteil der Bevölkerung verfangen und wiedergegeben werden. Und ein Ralf Stegner beispielsweise auf einer Friedensdemonstration ausgebuht wird, wenn er sagt, die Ukraine hat ein Recht, sich selbst zu verteidigen.
Das ist jetzt vor allen Dingen ein innenpolitisches Problem geworden und Koalitionsverhandlungen in Bundesländern, wo man das gar nicht gedacht hätte, dominieren wird. Wir sind gleich am Ende der Sendung. Sobald Europäer in den USA sind, wird natürlich immer gesagt, ja, historisch jahrhundertelang gewachsen, diese Verbindung. Wenn man an der Ostküste wohnt, blickt man ja auch direkt über den Atlantik. Wird es dabei bleiben, dass die Amerikaner Europa immer noch als wichtig betrachten oder werden sich doch irgendwie dem Pazifik zuwenden?
Also ich glaube, das ist eine deutsche Debatte, wenn man sagt, ja, die Amerikaner schätzen uns nicht mehr. Ich glaube, die Amerikaner schätzen die Europäer mehr als davor. Eben als Partner und nicht als Ziel der Geopolitik. Wenn man sich daran erinnert, in den guten alten Zeiten des Kalten Krieges war der Front hier um die Ecke zwischen Ost und West. Natürlich war Deutschland und gerade Berlin mitten als geopolitisches Ziel gesetzt von der amerikanischen Seite. Aber jetzt ist Europa groß gesagt Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Soweit ich blicke, als Geschäftsführerin eines Vereins, wo wir arbeiten auf mehreren Kanälen in der Zusammenarbeit, transatlantisch gesehen, ist die Rolle Europas gewachsen und nicht
gut, das gibt ja den Europäern sicherlich auch wieder Mut und Zuversicht, wenn sie das von Ihnen hören. Soweit die Phoenix-Runde. Julia Friedländer, Anja Wähler-Schöck, Wolfgang Richter und zugeschaltet Stefanie Babst. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, am Freitag beginnt der CSU-Parteitag. Auch ein wichtiges innenpolitisches Ereignis. Phoenix natürlich live dabei ab 15.30 Uhr. Und auch am Samstag übertragen wir diesen Parteitag hier bei Phoenix. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Thomas Bade darin, unter anderem der aktuelle Stand zu den Folgen des verheerenden Hurrikans Milton in Florida. Bleiben Sie bei uns.